Ihnen die Drag is not a crime Kinderbuchlesung Störung zu versauen. Und das war eine der besten Zeiten, die ich dort hatte, in dieser Vielfältigkeit. Ich war noch nie so früh auf einer Demo, vor 7.
Ja, und da ist es halt ein Symbol, aber es ist immer auch eine Praxis.
Ja.
Hallo, hallo.
Im Mösenbüro.
Hallo, Christine.
Hallo, liebe Heide.
Wie geht's dir heute?
Ich komme langsam so ein bisschen aus so einem Sommertrott raus und merke, es muss jetzt mal was passieren.
Aha. Woran denkst du da?
So über meine Zukunft muss ich nachdenken. Ich habe ja letztes Jahr meinen Master abgeschlossen im Herbst und seitdem ist noch kein großes Denken passiert, was denn jetzt demnächst so jobtechnisch und so zukunftstechnisch passiert. Und das muss ich langsam machen. Und das habe ich eine Zeit lang verdrängt und dann habe ich angefangen, relativ viele Bewerbungen zu schreiben und bin auch eingeladen worden und so. Und dann, ja, hat sich nichts ergeben, was gepasst hat.
Manche Sachen sind auch wirklich extrem mies bezahlt, darf man das mal anmerken?
Ja, also wenn du Social Media machst, so wie ich, Social Media Marketing, dann findet man nicht so einfach was.
Ich habe jetzt von Mumok eine Ausschreibung gesehen, 40 Stunden für 2,5 brutto.
Ja, das ist wirklich eine Schande.
Ja.
Heide, wie geht's dir denn?
Mir geht's gut, ich mag den Sommer, wobei es mir gerade ein bisschen zu kühl ist. Also diese Tropennächte vermisse ich doch, aber das hatten wir schon letztes Mal. Nee, mir geht's gut. Ich war morgens früh auf der Jubiläumswarte. Das macht irgendwie ein bisschen mehr Weitblick.
Ja.
War gut.
Sehr sportlich.
Ja. Ja. Früh aufgestanden. Früher Vogel fängt den Wurm.
I could never.
Ich finde, wenn es hell ist, ist es total viel einfacher. Aber so im Winter um 6 aufstehen, finde ich heftig. Aber jetzt im Sommer finde ich es eigentlich ganz easy.
Das stimmt und die Eigenmotivation muss da sein, finde ich. Also wenn man aufsteht aus Zwang, das ist wirklich das Schlimmste auf der Welt.
Ja. Ja, nee, das ist es nicht. Das ist ganz allein meine Entscheidung gewesen und die war gut.
Morning Meeting Hot Take.
Gut, machen wir mal weiter. Mit dem Hottake des Monats.
Des Monats Juli.
Ja, und wir drehen es jetzt doch wieder um. Ich glaube, ein chaotischer Approach, eine chaotische Herangehensweise passt viel mehr zu uns. Deswegen habe ich das Gefühl, wir überraschen euch lieber einfach jeden Monat mit wer präsentiert hier was.
Ja, also ich bin der Meinung, dass du diesen Hottake präsentieren könntest.
Mein Hottake für diesen Monat ist, dass echte Solidarität mit Frauen und Queers auch immer bedeutet, dass man echten Antifaschismus lebt. Und zwar vor allem einer, der Antisemitismus kritisch ist und antirassistisch. Also was meine ich damit? Wenn du dich als Antifaschistin bezeichnest, dann musst du dich auch zwangsläufig mit Antirassismus beschäftigen und Antisemitismus kritisch sein, wenn du echte Solidarität mit Frauen und Queers leben möchtest. Und weder noch, also ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Situation hat, wo eine Person sagt, das war jetzt aber antisemitisch von dir oder dieser Satz ist antisemitisch oder so, dann kann nicht der erste Impuls sein, nee, ich bin nicht antisemitisch, sondern dann muss der erste Impuls sein, ich beschäftige mich jetzt damit. Genauso wie mit Rassismus. Also wenn man darauf hingewiesen wird, dass man rassistisch gehandelt hat, was Rassistisches gesagt hat oder so, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und wenn man das nicht macht, dann ist man meiner Auffassung nach nicht antifaschistisch.
Und nicht wirklich solidarisch mit Frauen und Queers, weil das hängt ja alles zusammen.
Ja, und ich würde auch sagen, dass es nicht nur immer um das individuelle Verhalten geht, sondern wir sollten vielleicht die Gegnerinnen nicht ganz aus den Augen und unserer Aufmerksamkeit verlieren, weil nicht nur steht die FPÖ in Österreich bei Umfragewerten, die einfach horribel sind, also sind es mal 35, 36 oder 37%. In deutschen Bundesländern wird gewählt und das sieht auch gar nicht gut aus in Bezug auf AfD. Ja, also das Problem ist einfach, dass wir es mit einer vielfach organisierten Rechten zu tun haben und da ist wahrscheinlich einiges schiefgelaufen, dass sich Linke und Queers in erster Linie mit Fehlverhalten von Genossinnen und Freundinnen beschäftigen und ganz aus den Augen verlieren, dass es die Identitären gibt, die Remigration den Begriff geprägt haben, der jetzt ganz selbstverständlich bei den 70-Jahr-Feiern der FPÖ gefeiert wird, wirklich gefeiert wird, und niemand sich da fragt, wo macht das eigentlich halt, diese völkischen Vorstellungen, und dass dann Linke auch sich zunehmend so als völkische gerieren, das ist doch etwas seltsam. Nein, das ist nicht seltsam, das ist einfach, es ist total kurzsichtig und es macht mir Angst.
Da ist viel Verblendung dabei, glaube ich.
Ja, so ein bisschen, also schon Selbstkritik, aber vielleicht so ein bisschen ein historisches Wissen fehlt mir auch, weil gerade oft auch Leute, die sich seit Jahrzehnten über so eine Verständigung von antirassistischer und antisemitismuskritischer Arbeit verständigen und da ganz viel Arbeit geleistet haben, plötzlich auch so positioniert werden, was wirklich Bullshit ist.
Ja.
Ja.
MitarbeiterIn des Monats. Dann jetzt zur MitarbeiterIn des Monats. Und die kommt dann in Konsequenz heute von Heide.
Unsere Mitarbeiterin des Monats Juli ist eine Wissenschaftlerin, Christina Brüning, die an der Universität in Marburg tätig ist und sich auch, so wie wir das vorhin so kurz gedroppt haben, sich sehr lange schon mit einer Verbindung von Holocaust Education und rassismuskritischer Arbeit, Migrationsthematiken und den Widersprüchen in einer Migrationsgesellschaft, in der wir alle leben, auseinandergesetzt hat, und extrem rechten Anfeindungen an der Universität sie und ihr Team ausgesetzt war, die es bis zu Morddrohungen ging. Und auch da ist es leider bislang so, dass die Universität, die wie die meisten von uns wahrscheinlich auch unserer Hörerinnen schon mal gehört oder selbst erfahren haben, ein extrem hierarchisches Gebilde ist. Und man hat Christa Brüning zwar sowas wie geheime Arbeitsräume zur Verfügung gestellt und sie hat zunehmend online unterrichtet, aber ein wirklich konsequentes Vorgehen gegen die rechtsextremen Umtriebe an der Universität, die natürlich so Burschenschaften, studentische Verbindungen Hintergrund hat, ist bislang nicht erfolgt, und das ist dann oft unter so einem Deckmantel von, ich weiß auch nicht, Nichtparteilichkeit oder so passiert das dann, und das kennt man auch aus dem journalistischen Bereich, und gleichzeitig freut man sich dann immer sehr, wenn endlich jemand klar diese Verbindungen zieht, dass man erstens einmal unterschiedliche Diskriminierungsformen zusammen denken und bearbeiten kann zum einen, und dass unsere Gegnerinnen tatsächlich auf der rechten Seite stehen und eben ihre chauvinistischen, nationalistischen, gewaltförmigen Fantasien da irgendwie ausleben.
Ja, das kann man im Spiegel nachlesen, und auch im Internet gibt es ein Online-Statement zu der ganzen Sache, und man kann sicher an verschiedenen Orten Solidarität aussprechen.
Hinweise dazu findet ihr dann auch in den Shownotes.
Ich finde es schon auch krass, dass in diesen Beschreibungen, die ihr widerfahren sind, die sind auch nicht nur misogyn, sondern die sind so gewaltvoll. Also da ist so eine arge patriarchale Gewalt drin.
Die sie natürlich dann auch sofort gegen trans- und queere Studierende gerichtet hat. Also es geht dann, der Vorwurf ist immer, also die Opfergruppen, die sind immer sehr nah beieinander, auch ja. Wenn das gerade eine Dynamik angenommen hat seit dem 7. Oktober, dass diese Gruppen gegeneinander positioniert werden oder sich auch vielleicht bereitwillig positionieren lassen, merkt man, glaube ich, gerade an solchen Vorfällen, wie schnell es geht, dass da die rechte Gewalt sich wieder eindeutig ausrichtet. Und das ist ein bisschen so das Problem. Und das kann man dann unter so unsexy Ausdrücken wie Demokratie fassen. Aber eigentlich geht es tatsächlich darum, welche Form von Spielregeln wollen wir eigentlich? Wollen wir sowas wie ein Recht des Stärkeren und eine bestimmte Form von rassistischem Überlegenheitsdiskurs, oder wollen wir eine Form von pluralistisches Gemeinwesen, wo man sich schon inhaltlich streiten kann, aber jetzt die persönliche und vor allem natürlich auch körperliche Integrität da immer gewahrt wird?
Ja. glaube, leider müssen wir da häufiger noch zurückkommen zu diesem Thema und diesem Themenkomplex. Aber für heute war es das, glaube ich, mal, oder?
Jo.
Die Kaffeepause.
Unsere heutige Gästin ist Marti Huber. Marti ist selbst langjährige Radiomacherin und Docasterin. Vielleicht hat Marti später Lust, auch zu dieser Episode des politischen Aktivismus etwas zu sagen. Und Marti war auch unsere Mitarbeiterin des Monats März, als Nora Hassanes erste Gästin zur Kaffeepause im Mösenbüro über materialistischen Feminismus gesprochen hat. Hallo und herzlich willkommen, liebe Marti.
Hallo ihr zwei.
Hallo Marti.
Zum Einstieg und zum Aufwärmen. Wo kommst du eigentlich her, Marti?
Das ist immer so diese tolle Frage am Anfang. Und ich finde es irgendwie auch ganz witzig, wenn man dann überlegt, was will man offenlegen? Das ist so, wie wenn man einen Lebenslauf abgeben muss und dann die Scheißjobs, die man gemacht hat, nicht anführt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fange mit etwas an, das vielleicht so ein bisschen so in dem Kontext nicht die besten Street Creds gibt. Ich habe in Religion maturiert, mündlich.
Ich auch.
Ich hatte es gar nicht in der Schule.
Und ich hatte dann bei der mündlichen Matura eben mehrere Fragen, also drei eigentlich, und zwei davon waren eben die, die ich so richtig mir auch gewünscht hatte. Und das eine war feministische Theologie und das andere war Befreiungstheologie.
Okay, das beantwortet schon die Frage, das war katholischer
Religionsunterricht. Ja.
Alles klar, weil Befreiungstheologie gab es im evangelischen Religionsunterricht nicht.
Also so gesehen, ja, ich komme aus einem sehr konservativen Kontext und eigentlich halt auch in dem sehr katholischen. Und aber da glücklicherweise in einer Zeit der 80er Jahre, als es doch auch sehr linke Kontexte in diesem Bereich gab. Und die Brüche haben sich dann von selbst hergestellt, mehr oder weniger. Insbesondere dann durch queeres Coming-out in der noch Schulzeit. Geprägt hat mich da wahrscheinlich auch einfach so dieses Aufwachsen im Innviertel mit doch sehr alt- und neonazistischen Kontexten zwischen Ried und Braunau, also in dem Sinn.
Eine starke Kontinuität, Faschokontinuität
ja,
hat.
Wir wissen in Ried, also ich bin in Ried in die Schule gegangen, Ried im Ingreis, da hat dann, ich glaube Ende der 80er Jahre Jörg Haider mit den Aschermittwochsreden angefangen in der Jahnturnhalle und da war es dann schon auch dieses Ding selber, also quasi Demonstrationen gegen dieses Treffen dort auch dabei zu sein wenigstens. Der erste Golfkrieg oder für mich der erste Golfkrieg in meinem Bewusstsein. Also da waren schon immer wieder so Punkte drinnen, wo ich gemerkt habe, da gibt es einfach verschiedenste Kontexte. Auch zum Beispiel erste Demonstration gegen Wackersdorf, Wiederaufbereitungsanlage, weil das halt auch so ein bisschen im Nahebereich war. Das war das erste Mal konfrontiert sein mit Polizei auf einem anderen Niveau.
Aber wahrscheinlich schon auch mit so einem vielfältigen Protest, oder?
Absolut. Wir hatten damals, ich war da, keine Ahnung, 14 oder so, Kontakt mit einer Gruppe von Pensionistinnen. Und die haben ein Buch rausgebracht, so ein Fotoalbum, das hieß Wir Radikalen oder so. Und das waren lauter Porträts von Pensionistinnen, weil die gesagt haben, naja, können sie nicht mehr entlassen. Mhm. Und wir sind Pensionistinnen, die Pension werden sie uns schon nicht wegnehmen. Also im Bayerischen, im Niederbayerischen, aber das kann ich nicht mehr.
Sowas finde ich immer sehr cool, muss ich sagen. So übergreifende Generationsproteste sozusagen. Ich finde, es gibt auch sehr viele Kontinuitäten, weil du gerade Kontinuitäten gesagt hast, Heide, zu unserer letzten Folge. Nämlich so politisiert werden am Land und coming out am Land in der Schule und so. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie das so war. Also weil unsere Frage, wo kommst du her, das hat ja viel damit zu tun, wieso bist du der Mensch heute, der du bist. Mhm. Und ich verstehe schon, dass du sagst, so, das ist sehr unschön mit Religion, aber es hat dich ja auch zu Marti gemacht, wie Marti heute ist. Mhm. Also was würdest du sagen, waren das so sehr einschneidende Momente, wo wirklich so Dinge passiert sind, die dich einfach so extrem geprägt haben?
Jetzt in Bezug auf Religion oder die Zeit? Weil ich meine, das eine ist so, ich bin ein Kind, der, also wenn ein, der große Umbruch, der passiert ist, ist 89. Also als die sogenannte Mauer fiel oder der eiserne Vorhang.
Ja.
Und ich bin halt aufgewachsen in diesem Glauben, dass Österreich das Ende der Welt ist.
Ah, spannend.
Ja.
Ja.
Und ich war zum Beispiel, auch katholisch, am Jungscherlager immer an der tschechischen Grenze, also tschechoslowakischen Grenze hieß es ja damals. Und da war immer quasi die Ansage, wenn ihr im Wald verloren geht, geht immer bergab, weil sonst kommt ihr an die Grenze und dort sind die Hunde und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht von Soldaten erschossen werdet.
Spannend, ja.
Und als dann 89 wirklich in so einem Dominoeffekt nach und nach diese Grenze zerbröselte, war so eine Euphorie, die ich natürlich so nicht in dem Politischen so verstanden habe, aber auch so in den, mit den Menschen um einen herum, die schon sehr massiv in diesem, wir müssen jetzt was machen, ja, es wurden alte Häuser renoviert, um rumänische Familien aufzunehmen. Also es gab ja so diese, okay, die Ostdeutschen gehen sowieso nach Deutschland.
Ja.
Also es war halt so wiederum so ein Tross von Menschen, der sich in Bewegung gesetzt hat. Und das ist schon auch etwas, das so immer vielleicht so ein wiederkehrendes Motiv ist, auch von Bewegung von Menschen, die nach etwas suchen, das über sie hinausgeht und auch ein Wunsch nach Freiheit ist, auch wenn alles dann nicht so ist, wie man sich's vorstellt und wir wissen, was dann alles passiert ist, also an auch neoliberaler Entwicklung in Europa etc. Aber dieses Ende von diesem System, also der Systemwechsel, war schon einfach extrem, extrem prägend. Ich habe trotzdem Papst Johannes Paul II. Nicht gemocht.
Okay.
Mochtest du den Lech Walesa oder wie immer man ihn korrekter aussprechen würde?
Ich hatte einen Solidarność-Pin, also weil ich hatte eine literal Jute-Tasche, also wirklich Jute, die hat wirklich ordentlich
gestunken.
Na, gejuckt. Hauptsächlich erinnere mich daran, dass sie einfach so grob war und wirklich gejuckt hat auf der Haut. Aber da waren sehr viele Buttons drauf. Und zwar waren da einfach auch sowas wie Boykott Südafrika. Also kauf keine Früchte aus Südafrika, keine Ananas und so. Auch eine interessante Frage, wie Boykott-Themen sich immer wieder aufschwingen und vermischt werden. Ein Solidarność-Pin. Der war sehr cool, da war einfach dieser Schriftzug. Mhm. Also so gesehen war diese Frage von Mischung an Arbeiterinnenorganisierung eben in Polen, aber auch diese evangelischen Proteste in der DDR, auch so etwas von zivilgesellschaftlicher Aufbrüche. Ja, also auch, also ich war da eben, wie gesagt, in keinster so, oh Gott, der Sozialismus bricht zusammen. Das war nicht mein Background. Aber auch die, ich glaube, wie hieß der Lilane Frühling in Prag? Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich halt so dass, am Wenzelsplatz, als dann die...
War das nicht die Samtene Revolution?
Die Samtene Revolution, als die Menschen mit den Schlüsseln auf dem Wenzelsplatz standen und mit den Schlüsseln geläutet haben sozusagen, um zu sagen, ihr gebt jetzt die Schlüssel ab. Ja? Und das sind auch so Motive, die immer wieder kommen. Und es waren einfach... so doch bis auf Jugoslawien Umstürze, die oder auch Teil, halt Rumänien war noch so ein bisschen mit Ceausescu quasi gleich eigentlich erschossen. Das habe ich auch sehr in meinem Kopf so als Nachrichtenbild. Aber doch eigentlich sehr friedliche Umstürze. Mhm. Und das fand ich schon auch noch einmal so diese Möglichkeit, andere von einer anderen Welt zu träumen oder auch hegemonial zu werden, ohne komplett alle moralischen und zivilisatorischen Grundsätze abzugeben.
Ja, wow, spannende Zeit auf jeden Fall. Und also ich finde es spannend, weil du bist du ja eigentlich auch mit Fluchtgeschichte groß geworden und mit Umbruch und mit Demokratie, Diskussion um Demokratie und Teilhabe und Gerechtigkeit und so. Und ich finde es auch spannend, Geschichten so von der anderen Seite zu hören. Also ich weiß nicht, ob du schon unseren Podcast gehört hast, aber ich zwangsläufig befasse ich mich extrem viel mit der DDR-Geschichte meiner Familie.
Mhm.
Und da gibt es sehr, sehr ähnliche Diskussionen. Und ich glaube aber, auch da gab es eine Welt, die abgeschlossen war. Auch da gab es eine Welt, wo man nicht geglaubt hat, dass es mehr gibt. Leute kannten sich halt einfach nicht so aus, was Demokratie bedeutet auch. Weil sie so sozialisiert worden sind in einem Land, wo, was von einer Mauer umgeben war.
Ja, und ich finde halt, also eigentlich so dann Ende der 80er Jahre kam dann auch ein gewisser Jörg Haider an die Macht. Und da war eigentlich dann schon auch meine beginnende Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus und den verschiedenen Formen von Altnazitum und neuen Nazis. Und das, also weil dann einfach diese Frage von Umbrüche immer auch eine Zeit ist, wo faschistoide oder rechtsradikale kontextextrem versuchen, das auszunutzen, um die Ängste, die da sind, auch bestmöglich für sich zu kapitalisieren. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, wie wenig ich gelernt habe an faschistischer Geschichte oder Aufarbeitung in einem Ort wie Ried oder so.
Ja. Liebe Marti, eine Frage, die ich gerne stelle, ist, als welche Art von Feministin siehst du dich heute? Also, ja, welche Art von Feministin würdest du dich bezeichnen?
Immer noch als Queer-Feministin. Auch einfach, weil es so sehr auch irgendwie mit meiner Biografie zu tun hat. In dieser Schnittmenge von als Frau gesehen werden, als Mädchen aufgewachsen zu sein, mit den sehr patriarchalen Vorstellungen von, was Mädchen tun können und was nicht. Zum Beispiel längere Ausbildungen sind nicht nötig. Man heiratet die.
Ja.
Also da sehr ein Verständnis entwickelt haben für patriarchale Strukturen und wie diese auch einfach verschiedene Leben prägen und auch verletzen. Und aber auch in dem nicht ganz hineinpassen in diesen, also gar nicht hineinpassen eigentlich in diesen essentiellen Begriff von Frau.
Ja.
Und auch sehr kritisch gegenüber dieser Vorstellung von dieser Binarität zu sein. Also ich glaube, teilweise sind diese Begriffe heute schon so in einer Art modern, wo ich nicht wusste, was ich mir eigentlich als Bezeichnungspraxis angeeignet habe, um überhaupt meine eigenen Zusammenhänge schon verstanden zu haben. Also so etwas wie, ich glaube, ich habe vorher mich mit Geschlechtsidentität auseinandergesetzt, bevor ich mich mit sexueller Orientierung auseinandergesetzt habe.
Mhm.
Ich habe meinen Namen mit 14 auf Marti geändert, der ein nicht-binärer Name ist, aber es gab für mich nicht mal das L-Word in meinem Vokabular.
Ja.
Also ich wusste nicht, was lesbisch ist.
Ja, spannend.
Aber ich wusste schon, dass ich wusste irgendwie anderes, also so, ja. Und ich vergleiche es manchmal so mit meiner Linkshändigkeit, wo du einfach auch nicht weißt, als Kind, was links- und rechtshändig ist. Aber du greifst halt einfach, du hast halt eine bevorzugte Hand. Und mit der fängst du an, den Hammer auf das Matador zu dreschen, um noch alte Spielzeugassoziationen zu wecken.
Ja, Kinder haben auch, glaube ich, ganz spät erst ein Konzept von Junge und Mädchen.
Mhm.
Also es gibt relativ viele Studien auch dazu, was das Spielzeug angeht und Farben und so. Also Unterscheidung generell auch. Also Kinder unterscheiden einfach nicht so viel wie Erwachsene.
Und das ist halt irgendwie so geblieben. Also ich glaube halt, es gibt dieses verschwommene Zeitalter der Kinder, wo es nicht eigentlich keine Bedeutung hat und die Gesellschaft dann halt eigentlich versucht, diverse Vorstellungen von Normen durchzusetzen bei den Kindern, mehr oder weniger automatisch. Und da ist es dann halt, das ist eine komplette Fehlleistung von mir. Also da habe ich einfach, das war eigentlich so, was wollt ihr, ein Kleid?
Naja, oder eben nicht eine Fehlleistung, sondern eben eine.
Ja, es war mir ganz natürlich, kein Kleid zu wollen und nicht mit Puppen spielen zu wollen. Aber das sind so diese weirden, I don't know,
Eine sehr geglückte Genderfluidität.
Ja, und eben, ich war eben über sexuelle Orientierung, wusste ich ja noch weniger. Also das eine war noch mehr bei mir. Also das hatte jetzt sich noch so irgendwie körperlich oder wie auch immer in der sozialen Auseinandersetzung mit mir selbst. Aber ich wusste, es gibt Schwule, aber das nur in Witzen. Und so war dann das Aufwachsen am Land. Diese Mischung aus feministischen Aspekten, auch an Rechten von Frauen und aber auch an, das passt nicht ganz genau in dem, wie ich mich fühle, aber trotzdem nicht eines von beiden über Bord werfen wollen. Mhm. Keine Ahnung, manchmal rätseln Leute, ob ich nicht doch mehr they, them bin, weil eben... You have this wipes, Marty, aren't you? Und ich bin so, ja, eh. Also es stört mich, also mich, ich werde alle möglichen Pronomen genannt, aber ich eigentlich so aus einer feministischen Trotzphase bezeichne ich mich gerne als sie und ihre. Also weil für mich das so meine, diese eine, also so eher ein feministisch, es spricht nicht anderen das ab, dass sie als they, them genauso feministisch sind. Aber für mich ist es so dieses performative Ding von...
Ja, und für dich ist es ja auch Widerstand, oder? Also ja. Wenn du anders gelesen wirst eigentlich, dann zu sagen, du hast bestimmte Aspekte an dir, die halt irgendwie genderfluide oder nicht binär oder so sind, aber du möchtest trotzdem sie, ihr verwenden und auch den Begriff Frau verwenden, finde ich auch ehrlich gesagt dann, also auch darin kann ein Widerstand sein.
Ja.
Halt, wenn wir bestimmte Charakteristiken, die Gender-Performance ausmachen, hernehmen wollen, um Gender-Fluidität herzustellen, dann müssen wir es ja eigentlich so machen.
Ja, und ich habe eigentlich sehr lange keine Pronomen zum Beispiel in meiner E-Mail-Signatur gehabt. Obwohl ganz viele, die halt sonst so sehr normativ sind, das machen aus Solidarität und wie auch immer. Und ich war immer so, nein, ich will, dass die Leute sich wundern, mit wem sie schreiben.
Das finde ich
nett. Und das ist immer so mein kleiner Test. Also ich wurde auch so bei Telefon, also wenn ich bei IT-Abteilungen angerufen habe, beim Service, einfach oft mit Herr Huber angesprochen, obwohl ich weiß nicht, wie meine Stimme so klingt, aber einfach nur die Annahme, dass jemand, der zuständig ist für die IKT, muss doch ein Mann sein. Mm. Und irgendwann, dann kommen sie drauf, dass ich doch kein Mann bin und dann entschuldigen sie sich sehr. Und diesen Moment der Peinlichkeit, das freut mich immer ein bisschen.
Ja.
Diese Peinlichkeit der anderen.
Kommen wir schon zum Begriff queer?
Ja.
Zu den politischen Implikationen des Begriffs queer, weil es gibt ja auch über Farben so relativ viele, also diese Farbzuordnungen, die mitunter gerade bei Kindern recht nervig sind. Und ich habe vorhin nur assoziiert, dass das Südburgenland ist zwar eine sehr rückständige Ecke Österreichs, aber vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, weil es da nie nur das eine gab, weil es tatsächlich eben Minderheiten gab, neben Roma noch andere, so wie UngarInnen und KroatInnen und Evangelische eben. Aber gleichzeitig sind wir auch in einer Zeit groß geworden, wo die dominanten Farben ja eher so ein stilles Orange oder Grün waren und nicht so sehr rosa und hellblau.
Braun.
Braun, auch braun, ja genau.
Braun war sehr wichtig.
Ja,
ja, anyway, I'm dissociating.
Ja. Aber ich würde sagen, dass die 80er Jahre ja gleichzeitig auch ein recht queeres Jahrzehnt waren.
Absolut. Ey, es gab einfach Lego für Menschen, die Bausteine basteln wollen und nicht ein rosa Lego und ein... Es gab Latzhosen. Es gab Latzhosen für alle. Es gab T-Shirts, die nicht gegendert waren. Also ich glaube, dass teilweise die Sachen heute wirklich viel schlimmer sind als damals. Also bin auch jetzt eben in Kontexten aufgewachsen, wo wir nicht viel Geld hatten, in dem so, dass man... Weiß ich nicht, aber es gab keine, man hat die T-Shirts der Geschwister getragen und die Räder, also es gab jetzt kein pinkes Rad.
Für genau, es gab eher nur rote und orange und vielleicht blaue. Grüne Fahrräder.
Ich meine Lieblingsfarbe ist blau, tut mir leid,
okay.
FPÖ, das ist meine Farbe.
Mein Dreirad war grün-rot.
Ich glaube, ich habe immer das Fahrrad vom Nachbarn benutzt, weil ich kein eigenes hatte und es war blau.
Genau, aber mehr zum Thema queer gestern und heute.
Queer gestern und heute ist, also natürlich, wenn wir so aus meinem biografischen Verlauf mit dem Begriff reden wollen, da hat Queer natürlich so zuerst mal gar keine Rolle gespielt. Also ich habe schon erwähnt, dass ich das L-Wort nicht kannte und damit auch eigentlich komplett nicht alphabetisiert war. Das ist aber auch nicht immer nur zum Nachteil gewesen, das würde ich vielleicht noch anmerken wollen, weil durch die wenige Auseinandersetzung mit Sexualität bis gar keine und auch wenig whatever Vorurteilen eigentlich, weil man nicht darüber gesprochen hat, war es eigentlich sehr so dieses, fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, das muss gut sein, so what? Also eigentlich in so einem, würde ich mal sagen, in einer queeren Ursuppe, ohne diese Identität, aber ohne Wissen, dass es queer ist. Also oder schon eigentlich ein bisschen Wissen, das darf ich jetzt nicht weiter sagen.
Oder es wird die Erwartungshaltung nicht unbedingt erfüllen, aber eigentlich ist man gar noch nicht an dem Punkt,
da ist man
wo man
noch nicht.
Erwartungshaltungen erfüllen muss. Ja.
Man ist noch so ganz bei dem, oh mein Gott, was passiert. Und so gesehen war das gar nicht so schlecht und das könnte man vielleicht so als eine universalistische, queeres Coming of Age ohne Begrifflichkeit. Also ein vorsprachliches Stadium, wie es die Lacanerinnen sagen würden. Und dann kamen natürlich sehr schnell die Formen von Restriktion, Abnormalität, Ausgrenzung, Othering, die dann eigentlich nicht so sehr von Sprache, also schon sehr von Sprache geprägt sind, aber eben noch nicht von Begriffen wie queer. Es war halt homosexuell, lesbisch, das waren eigentlich die Begriffe. Anders, das muss man abstellen. Ich hatte dann, also nachdem ich nicht freiwillig, also ich hatte ja im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Jugendlichen heute kein freiwilliges Coming-out, sondern ein Brief von mir wurde gelesen an meine damalige Freundin von ihrer Mutter und die hat dann meine Eltern verständigt.
Oh nein.
Ja, und die haben dann, also die Mutter von ihr hat darauf bestanden, einen geistigen Beistand heranzuziehen. Und das heißt, ich hatte dann auch ein nettes Gespräch mit den Eltern und einem geistigen Beistand. Ich wurde jetzt sehr viel angefragt, ob ich nicht etwas zum Verbot der Konversionstherapie sagen will. Ich habe gesagt, das gibt nicht viel her, weil der geistige Beistand war ein eher linker Diakon. Glücklicherweise, ich hatte sehr viel Glück, weil eine Gemeinde weiter und ich säße einfach vor einem erzkonservativen Pfarrer oder wäre gesessen und hätte weiß ich nicht was dann bewerkstelligen müssen. Aber das war eigentlich so eigentlich mein Rausflug aus diesen Kontexten, weil ich gemerkt habe, das geht sich nicht aus. Immer noch kein Begriff von queer, obwohl halt eben dieses Ding von in der Geschlechtsidentität nicht passend, also in der Vorstellung von Weiblichkeit nicht passend, in der Vorstellung von Ökonomie nicht passend, also im Sinn von will nicht heiraten, eigentlich keine Kinder, also nicht so, wo ich mir denke, ich muss jetzt Kinder haben und eben auch in der Sexualität nicht passend. Da gibt es einfach dann keine Möglichkeiten zu sagen, das ist die Verbindungsbrücken zu diesen Normvorstellungen, die da möglich gewesen wären. Also es, all diese auch vielleicht späteren Normen von Familie, also auch einer queeren Familie, waren einfach nicht da, die so diese Legitimation von Existenz hätten bereiten können. Und da war natürlich queer sein als wirklich diese Geschichte von nicht der Norm entsprechend, nicht den Vorstellungen der Gesellschaft entsprechend, eigentlich ein wirklich guter Begriff für dieses Mehr an Rausfallen aus diesen Vorstellungen.
Ja, und dann gibt es da ja eigentlich ganz viel intellektuelles, kulturelles, aktivistisches Interesse schon, das da ja anklingt, um sozusagen die vom Nicht-Passing, aber zu einem Begehren zu kommen, das da ja tatsächlich sehr mannigfaltig ist und dich irgendwann einmal dann zu der gemacht hat, die du heute da so sitzt. Also weil, ich meine, immerhin, du hast dann auch irgendwann mal so promoviert und solche Dinge, also das ist ein bisschen weit weg von der Vorstellung, dass Bildung eigentlich, genau, dass Bildung eigentlich nicht so zentral ist.
Ja. Ja. Ja, also so gesehen schon weit gekommen in diesem Offspace. Aber auch, also ein Promovieren ist ja auch etwas sehr Bürgerliches, oder ich weiß nicht.
Ja, aber es ist ja trotzdem nicht, also ich weiß nicht, ob das in Ried so, ob das in Ried so Leute erwartet hätten.
Also, also statistisch falle ich in wirklich so eine kleine Kleinstgruppe als Hauptschülerin, die promoviert hat. Also von Nicht-Akademikerinnen und so weiter, also.
Ja, und da kannst du ja stolz auf dich sein.
Also, ja, also da hat niemand Matura gemacht.
Hast du das System, das patriarchale System ausgetrickst?
Ja, durch Queersein, durch ich muss hier raus. Verdammt. Ich bin auf dem Rad nach Wien gefahren. Mit meiner damaligen Freundin sind wir auf den Rädern nach Wien abgehaut. Und es war dann natürlich hart, es ging dann nicht so gut aus mit dieser Freundin anyway, aber es war dann schon einfach Wien der Ort für neue Möglichkeiten. Und ich glaube, das hat wieder so dieses Ding von Grenzüberschreitung zu tun. Also dieses eigentlich ein halbes Jahr wohnungslos sein, dann in Wien und schauen, wie kann man, also wurscht, ich gehe jetzt irgendwie auf die Uni, ich muss halt schauen, wie komme ich mit 2000 Schilling über die Runden. Das rechnet irgendjemand um, ungefähr 100, 120 Euro, keine Ahnung.
Ich habe leider gar keine Ahnung.
Ja, weil du bist so.
Es ist weit von meiner Zeitrechnung. Ja.
Also die Kinderbeihilfe de facto. Und aber trotzdem irgendwie so dieses Ding von, hier kann ich was Neues anfangen. Eigentlich schon vorher, das ist auch noch so eine lustige Geschichte irgendwie. Die Kinder aus den Bundesländern kommen ja immer zur Wienwoche, um die Bundeshauptstadt kennenzulernen. Und ich weiß noch, als wir wieder weggefahren sind mit dem Bus, sind wir an der Villa vorbeigefahren.
Ah.
Das damals gerade so relativ frisch besetzt war. Also ich war in der Hauptschule, ja. Und ich habe den Schriftzug gelesen und war so, also eben das Wort schwul kannte ich ja, aber Lesben und Schwulenhaus. Also es gibt so diese magischen Momente, ja, wenn man so denkt, oh, interesting. Was? Also noch so nicht verstehen, was das eigentlich ist und erst später merken, da ist ein Landungspunkt, den man finden kann.
Ja, irgendwie kommt man da auch zurück zu Dingen, in denen man sich eigentlich schon gesehen hat, so ein bisschen, ohne es zu sehen. Also ich verstehe voll, was du meinst. Ja, also ziemlich passend dazu. Ich habe mich vor allem, als wir uns kennengelernt haben, aber eigentlich schon immer gefragt, wie du die Queerbase gegründet hast. Also wie bist du da drauf gekommen?
Also ich bin ja nicht allein drauf gekommen, sondern das waren ein paar Leute, die also schon auch im Villa-Kontext, also Türkis-Rosa-Lila-Villa-Kontext, Orkoa zum Beispiel, also Oriental Queers oder auch Tekushin, die eigentlich so ab 2011 auch, also innerhalb der queeren Community in Wien, ein Netzwerk gegründet haben, um queere Geflüchtete zu unterstützen. Der Anlass war eine Transfrau aus der Türkei, die damals in Schubhaft war, wo dann auch Proteste organisiert worden sind und sie wieder aus der Schubhaft rauskam und das irgendwie klar war in dem Kontext, man muss sich besser organisieren, weil Asyl und auch dann wirklich bis hin zu Schubhaft einfach dermaßen komplex ist und so viel Risiko für die Personen dann vorhanden ist, dass man nicht untereinander irgendwas machen kann. Also man muss da wirklich auch klar sein, wer welche Verantwortungen hat. Und die türkische Transfrau ist dann auch wieder rausgekommen und von der Villa gab es ja auch einfach so dieses Ding von Unterstützung für alternativen Wohnraum, also auch als Gründungsidee in den 80er Jahren, also queere Lebensformen mit einem eigenen Wohnraum auch zu unterstützen und oder auch selbst zu organisieren. Und dann hat eben der Wohnverein eine eigene Wohnung noch angemietet, um für so eine Notwohnung für queere Geflüchtete auch noch extra Raum zur Verfügung zu haben. Und das war eigentlich so ein bisschen ein Beginn von diesem Netzwerk. Und eigentlich dann so 2014 gab es diese Schmiererei, also im September, glaube ich, war das, am Haus mit Tötet Schwule, Ubi Pederer. Und es war dann es ist relativ weit publik gemacht, was jetzt nicht unbedingt der Villa-Stil war, so Public Relations zu machen. Und da kamen sehr viele, die gesagt haben, können wir euch helfen, können wir euch Farbe kaufen? Und das ist ja schon erledigt. aber ihr könnt zum Beispiel spenden für diese Wohnung. Mhm. Und das war das erste Mal, dass es so ein Going Public gab von Unterstützung für queere Geflüchtete. Es wurde dann teilweise in den Medien so Villa gründet, Notwohnung und so weiter. Also es gibt schon seit 3 Jahren, aber egal. Und irgendwie waren dann schon so, hat sich das natürlich schon auch mehr rumgesprochen und es kamen immer mehr queere Geflüchtete auch in die Villa, weil sie aus ihren Unterbringungen raus mussten, weil sie dort weiterhin bedroht wurden, Angst hatten vor einem Coming-out oder vor Übergriffen. Und das war dann irgendwie klar, das geht sich irgendwie nicht aus, dass so dann Leute in der Bibliothek schlafen, weil es keinen Platz mehr gibt. Mhm. Ist es für weder die Leute, die die Villa so nutzen und auch für die Leute, die dort Notunterkunft haben, kein geeigneter Ort. Und wir haben wirklich versucht, strukturell das zu vermitteln und zu sagen, das ist etwas, was die Community selbst so nicht stemmen kann, das ist ein strukturelles Problem. Und der Staat ist dafür verantwortlich, diese Personen sicher unterzubringen und vor Gewalt zu schützen. Und das hat leider erst dann Gehör gefunden, als eine ehemalige Bewohnerin der Notwohnung, die auch eine türkische Transfrau war, eine Sexarbeiterin, dann von einem Kunden umgebracht worden ist im Jänner 15. Also Hande Öncü ist ihr Name. Und ich sage immer, wir haben 2 Transmütter der Queerbase. Das eine ist die erste, die in der Schubhaft war und die dann, glaube ich, nach 9 Jahren Asyl bekommen hat. Das war wirklich ein sehr, sehr langer Kampf auch. Mhm. Und Hande, die dann also in dieser Trauer und Wut, die auch dann kam nach ihrem Tod, auch klar war, also auch der Stadt Wien klar war, die gehen jetzt nicht mehr weg. Die Community steht jetzt so auf unserer Türdackel, dass sie da was tun müssen.
Ja.
Und das ist leider halt immer wieder so, dass es diese einschneidenden Momente anscheinend braucht, um diese Veränderungen herbeizuführen. Also wir haben schon wirklich versucht, das an vielen Stellen zu vermitteln, politischen Punkten. Aber ja, das hat es leider gebraucht.
Ich finde das, jeder Femizid nimmt mich extrem mit. Und dieser Femizid vor ein paar Wochen, wo eine Transfrau ermordet worden ist, ist nochmal was anderes vom Gefühl her und tut irgendwie so doppelt weh. Und ich finde, in der feministischen Bubble, beziehungsweise in der feministischen Praxis, ist es häufig so, dass Dinge erst ganz doll schief gehen müssen, bis irgendwas passiert. Und ich finde, das gehört mit zum Patriarchat dazu und mit zu diesem ganzen Themenkomplex von wegen, man glaubt Betroffenen nicht, man glaubt Opfern nicht, man glaubt Menschen nicht, die bedroht werden, man glaubt Frauen nicht, die bedroht werden. Und es muss immer erst, also weil bei jeder Gewaltstatistik ist dabei, dass wenn es zu einem Femizid kommt, es vorher Anzeichen gab. Mhm. Und zwar extrem viele und die Polizei halt entweder aus rechtlichen Gründen nichts tun kann oder aus Ignoranz nichts macht. Und ich würde gern mir irgendwas Positives als Widerstand einfallen lassen, aber es ist total schwer, in diesen Zusammenhängen und in diesen Situationen irgendwie, also aktiv irgendwie dagegen anders vorzugehen. Und das ist ein Punkt im Feminismus, der mich eigentlich ein bisschen taub macht.
Aber ich glaube, das sollte halt nicht passieren, weil, also ich kann es jetzt nur paraphrasieren, es ist so ein Judith Butler Zitat, um auch noch eine queere Theoretikerin zu zitieren, die in Verruf geraten ist, aus Gründen. Aber dass Trauer eigentlich,
guten Gründen.
Dass Trauer eigentlich auch dazu dient, den Blick zu schärfen und auch schon diese Frage von, wie kann ich strukturelle Veränderungen, also wissen, es ist nicht ein privates, persönliches Problem oder es ist ein Sexarbeitsproblem oder es ist ein Refugee-Problem, sondern zu sagen, es ist ein strukturelles Problem und ich habe Ansprüche auch an diesen Staat. Ja? Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, das in queeren Kontexten immer wieder so ein bisschen ambivalent gesehen wird. Es gibt einen wunderbaren Text von Nikita Dawan über die Staatsphobie in queeren Kontexten, auch aus Gründen, wo es einfach immer wieder zu Clashes kommt, quasi auch quasi so eine, diese ganze Homonationalismus-Diskussionen, dass quasi queere Körper plötzlich Anerkennung gefunden haben, aufgrund von Möglichkeiten, dadurch antimuslimischen Rassismus zu betreiben und so eine Gewichtung von Minderheiten passiert, dass da trotzdem es wichtig ist zu schauen, wie kann ich ohne eine andere Gruppe zu verlieren emanzipatorische Kämpfe betreiben. Und da brauche ich die Trauer, eine gemeinsame Trauer, die aber auch bewirkt, dass man diese kanalisiert und in ganz konkrete Umsetzungen übersetzt. Und das heißt aber nicht, dann in eine Konkurrenz zu treten. Also wir sind keine Konkurrenz zu Frauenhäusern.
Ja.
Wenn wir sichere Räume für Transfrauen schaffen wollen, dann sind wir keine Konkurrenz zu Cis-Frauen. Wenn wir sichere Räume für muslimische Cis-Schwule schaffen wollen, dann sind wir keine Konkurrenz zu, keine Ahnung, österreichischen Staatsbürgern. Also es geht halt eigentlich, und das bringt uns wieder so zurück ein bisschen zu dieser Frage, ist queer universalistisch oder ist es partikular? Ja. Ist es eine Identitätspolitik oder ist es eine, es gibt etwas abseits der Norm und das ist gut so. Und wir retten das abseits der Norm aus Gründen, weil es diese Gewalt gibt. Und ich kann und darf nicht unterscheiden, ob das eine Transfrau ist oder ob das eine Cis-Frau ist. Und das ist eine sehr absurde Diskussion, die da teilweise geführt wird. Und vielleicht um da noch einmal so auf Kontexte wie die Villa zurückzukommen, die sich immer so auch als eher autonomes Gebilde oder sehr autonomes Gebilde gegründet hat, um andere Lebensformen auszuprobieren. Und deswegen gibt es wahrscheinlich in ihrer Geschichte auch so viele Verwerfungen. Also es gab einfach antifeministische Backlashes, es gab Transfragen, aber auch sehr früh eigentlich, also immer eine sehr rollende Geschichte von Umwerfungen, die aber dann extrem viele Möglichkeiten eröffnet haben, um Selbstorganisierung voranzutreiben. Und da war die Villa einfach immer auch ein Ort von Organisierung für Regenbogenfamilien, für Transpersonen, also die also TransX als erster österreichischer Verein für Transpersonen hat sich dort 95 gegründet oder hat dann dort Platz genommen. Die Queerbase ist nicht umsonst auch in dem Kontext entstanden, weil es einfach immer darum ging, für die Zeit, für die notwendigen Dinge der Zeit, der Ort zu sein. Diese autonomen Orte aufrechtzuerhalten, ist die Aufgabe jeder Generation. Dass jede Generation was anderes tun muss, weil andere Themen wichtig sind, das ist auch ein Punkt. Es hat extrem viel antirassistische Intervention gebraucht in diesem weißen Raum. Und jetzt hoffe ich, dass quasi mit einer QPOC-Besetzung mehr und mehr und auch den Struggles, es gab Generationen. Also wenn ihr die erste Generation Villa-Leute befragt, was die für Struggles hatten, also es können sich manche Generationen hier vielleicht nicht so vorstellen, dass du halt Schlägereien hast an der Tür. Ja? Also ich habe sie zum Teil noch erlebt, aber das ist halt so etwas, wo man sagt, okay, der Raum ist halt schon auch ein Symbol, aber auch gleichzeitig der Versuch einer Viralität des Kleinen. Mhm. Ja? Er ist nicht zu groß. Ja? Und wenn ich habe ein bisschen Angst um gewisse Brüche, die in den letzten Zeit entstanden sind. Es ist nicht so lange her, als die Identitären versucht haben, die Villa in ihrer Form auch zu überfallen. Also es gibt ja einen, den wir gut vor den Medien versteckt haben und glücklicherweise sie damit auch ihre Medienpolitik nicht durchsetzen konnten, weil das natürlich auch eine Strategie ist, eben die Attacken, die sie machen, nicht an die Medien weiterzugeben und sie dann halt nur kaum auch vorkommen, weil sie ja das lieben.
Ja.
Und dann aber gleichzeitig ihnen die Drag is not a crime Kinderbuchlesungsstörung zu versauen. Und das war eine der besten Zeiten, die ich dort hatte, in dieser Vielfältigkeit. Ich war noch nie so früh auf einer Demo, vor 7.
Ja, und da ist es halt ein Symbol, aber es ist immer auch eine Praxis.
Ja.
Es ist tatsächlich eine Praxis des und vielleicht auch eine von Brüchen und Generationenkonflikten und sonstigen Interessen, divergierenden Interessen, manchmal auch durchzogener Raum,
ja,
von denen es ja in Wien tatsächlich in der Form keinen zweiten gibt.
Ja, und es ist auch weltweit, also ich weiß es nicht, aber es ist nicht, es ist wirklich, dass die Stadt an ein paar queere Punks, die das Neujahrskonzert gestört haben, einfach ein Haus gibt und zu sagen, macht halt, beschäftigt euch damit, dann seid ihr beschäftigt. Und dann ist es, ja, man ist sehr beschäftigt, aber es kommen Generationen von Themen und Menschen und Selbstorganisationen dabei raus, die es sonst nicht gäbe. Und ich hoffe halt, also auch mit den Brüchen, die passiert sind und teilweise Verletzungen und Abwiegen, dass sich dann trotzdem wieder die Dinge auf die akuten Fragen des Hierseins auch wieder mehr fokussieren. Ich weiß, es wird schwierig, aber ja. Ich habe mal für einen lieben Freund, dessen Namen ich hier auch nicht erwähne, ein paar Lieder gesungen.
Unter anderem Working Class Hero.
Ja, oder Wonderful World oder so. Und da war dann zum Beispiel diese Frage, wie, Marti, bist du, ich weiß nicht mehr, warum das in dem Kontext aufkam, aber bist du pessimistisch oder wie auch immer? Ich habe nur gesagt, I'm a prisoner of hope. Das ist ein Cornel West Zitat. Mhm. Eigentlich bin ich als queere Person, die so aufgewachsen ist, wie sie aufgewachsen ist, nämlich mit aus dir wird nie was, ein No-Future-Kid, wie ich das immer sage, mit 53, nicht mehr viel Kid und auch glücklicherweise nicht mehr ganz so debris. Aber so diese Frage von Hoffnung haben ist kein Luxus, sondern das ist ein Recht für alle Menschen. Und ich glaube auch, das ist etwas, was für viele essentiell ist, um weitermachen zu können. Und deswegen ist für mich auch quasi im Moment so der wichtigste Punkt, nicht zynisch zu werden entlang der Bruchlinien, sondern sehr viel an Arbeit zu machen, um Dinge rauszuhalten und wieder zu überlegen, wie man weiter tut.
Martis umfangreiche Expertise, Erfahrung und offenbar ihre unerschütterliche Hoffnung laden zu einem zweiten Gespräch ein. Jetzt wäre aber schon nochmal, nachdem du die Queerbase erwähnt hast, nachdem ich weiß, dass du da seit Beginn und immer natürlich noch sehr involviert bist, auch beruflich sehr involviert bist, gibt es eine Botschaft, einen Aufruf, eine Ankündigung, die du vielleicht in dem Kontext oder auch in einem anderen hier noch gerne unterbringen wollen würdest?
Ja, es ist, also wir haben ja glücklicherweise es geschafft, so strukturell Veränderungen herbeizuführen und es gibt quasi mit verschiedensten Kooperationspartnerinnen sichere Wohnungen. Und es ist sehr erstaunlich, da eigentlich eine gute Basis zu haben, auch der Finanzierung durch die Stadt Wien. Dennoch bin ich extrem erstaunt, wie schwierig es ist, für Rechtsberatung Geld aufzustellen. Ich habe unzählige Anträge und alle möglichen Versuche angestellt. Und das ist sehr absurd, aber da ist es am schwierigsten zu sagen, hier gibt es mal eine Förderung. Und deswegen sind wir da sehr massiv auch auf Spendengelder angewiesen. Im Moment sind wir etwas unter Wasser, weil die Spenden auch zurückgehen. Und falls ihr was übrig habt oder mal eine Geburtstagsparty macht und sagt, keine Geschenke, eine Spendenbox, hier haut rein, das würde uns im Moment wahrscheinlich am meisten helfen, weil das wirklich direkt an die Personen kommt, die dann kostenlos Rechtsberatung haben. Und wir wissen, es macht einen essentiellen Unterschied, wenn man nicht unbegleitet zu einem BFA-Interview geht, sondern auch wirklich gut vorbereitet und nicht allein und um die eigenen Rechte weiß, dort dann seine Geschichte erzählen kann. Also das wäre eigentlich mein Aufruf.
Und vielleicht noch so ganz abschließend, ihr habt eine immense Erfolgsgeschichte auch in dieser Frage der Rechtsberatung und der Betreuung. Deswegen, und das ist auch so ein bisschen singulär, das heißt nicht, dass nicht andere auch gute Beratung haben, aber es gibt halt da einfach ein bestimmtes Wissen und ein bestimmtes Community-Wissen auch, das da unglaublich trägt. Wenn du magst, kannst du eine Zahl ergänzen.
Ja, es gibt halt einfach wirklich sehr viel Judikatur, die auch geschaffen wurde. auch auf europäischer Ebene und auch diese Frage der Anerkennung als vulnerable Gruppe im Asylsystem ist extrem neu, kommt erst jetzt, ist oder jetzt mit dem neuen Asylgesetz in Kraft. Und da werden wir natürlich versuchen, dass wir diese Ansprüche, die im Gesetz sind, auch in die Praxis der österreichischen Verwaltung reinzubringen. Dafür braucht es gerade immense Ressourcen eigentlich und es kann leider auch alles sehr den Bach runtergehen. Also das GEAS ist halt eine wirklich große Herausforderung.
Ja, leider. Aber wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Spendet doch ein bisschen was. Ein ganz kleines bisschen hilft ja schon. Wenn ganz viele Leute ein ganz kleines bisschen spenden, dann ist es schon ein großes bisschen was.
Genau.
Und die, die sich's leisten können, gerne auch ein größeres Scheinchen. Es soll da so Orange oder so geben, habe ich gehört.
Liebe Marti, zum Abschluss unsere Frage, die wir immer stellen.
Oh ja.
Was ist dein antifeministisches Guilty Pleasure?
Ich habe es schon wieder verdrängt. Nein, also mein antifeministisches Guilty Pleasure ist, dass ich scrolle auf X.
Auf X?
Immer noch.
Was?
Ich poste nichts, ich schwöre. Aber es gibt dort einen Anzugtypen. Nein, das ist meine Ausrede. Ja, ich lese noch X.
Okay.
Aber es ist vielleicht mein einziges so Nostalgie-Ding auch ein bisschen. Twitter war schon wichtig für mich auch. Aber it's gone. Leider ein Kadaver geworden.
Probier's mal mit TikTok.
Oh mein Gott.
Da kann man auch ewig scrollen.
Ich glaube, das ist nicht gesund. Noch weniger. Also ja, ich glaube, eine ungesunde Tätigkeit reicht.
Ja, okay. Aber vielleicht kannst du sie ersetzen. Das war jetzt so ein bisschen mein Ziel. Mhm. Und tatsächlich hat TikTok gar keine, man denkt immer, es hat so Altersbeschränkungen, also dass man das irgendwie, dass man zu alt ist dafür oder so, aber es stimmt gar nicht. Also das ist wirklich sehr breit, wenn man so Generationen anschaut.
Ich wünsche es mir nicht, doch ich denke, wir werden schon wieder weniger verrückte Beschäftigungen und Leidenschaften für deine IT-Kenntnisse finden. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwelche Widerstandsmomente, wo du all das auspacken kannst und uns auch so den Protestsong machst.
Ja, oder wieder mal deinen Cornwall.
Ja. Hey, es war voll schön mit dir. Danke dir.
Auch euch danke vielmals.
Danke, Marti. Bis bald.